Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Kein Nachweihnachtsshopping und verlängerte Weihnachtsferien. Kommt ja jetzt doch noch der richtige Lockdown? Darüber wird diskutiert und die Kanzlerin, die hat sich im Bundestag heute klar dazu positioniert. Sie fordert Geschäfte zu, Schulen auch, bis zum 10. Januar und schon ab kommenden Mittwoch und keine Glühweinstände. Es brauche so wenig Kontakte wie möglich, sagte Angela Merkel.
Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen
und
Herren.
Und was davon am Ende kommt und wie darüber diskutiert wird, darauf schauen wir gleich. Und außerdem in Wirtschaft und Gesellschaft die Impfstrategie der Bundesregierung. Mein Name ist Sina Fröndrich. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Essen gehen, sich im Fitnessstudio auspowern, mit mehreren befreundeten Menschen wandern gehen. Diese Hobbys, die sind zurzeit tabu. Die Corona-Maßnahmen, die zielen im Wesentlichen auf den Freizeitbereich ab. Was aber weiterhin möglich ist, ist das Shoppen. Auch das ist eine Freizeitaktivität, das zeigen Umfragen immer wieder. Und es ist noch dazu eine, die besonders beliebt ist. Einkaufen als Erlebnis, einkaufen, um sich zu belohnen, um sich besser zu fühlen. Eher selten geht es um Grundbedürfnisse. Nach Weihnachten könnte es aber auch damit vorbei sein. Entschieden ist noch nichts, die Diskussion aber läuft. Und Brigitte Scheutes fasst sie für uns zusammen.
Ein abermaliger harter Lockdown wird wahrscheinlicher. Das zeigt spätestens der emotionale Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel heute im Deutschen Bundestag.
Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden?
Und nicht nur Schüler sollen nach Meinung der Kanzlerin früher in die Ferien geschickt werden. Der Lockdown sollte auch den Handel treffen, bis auf die Lebensmittelgeschäfte natürlich.
Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel heißt runter auf 50 Fälle pro 100.000 in 7 Tagen. Und das Ziel heißt nicht, nach Tagen zu rechnen, sondern nach Resultat zu rechnen. Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder. Und das können wir auch den Menschen nicht zumuten. Und deshalb sind die Empfehlungen meiner Meinung nach richtig, Geschäfte dann zu schließen.
Das wäre ein sehr herber Schlag, sagte der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef St. Johanser. Im November und Dezember erwirtschafteten viele Geschäfte etwa ein Viertel ihres Jahresumsatzes. Auch nach Weihnachten. An diesen Tagen sind viele Menschen entspannter unterwegs und lösen häufig etwa Geldgeschenke ein. So verweist auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof auf die, Zitat, existenzielle Bedeutung, die das Geschäft um die Feiertage für den innerstädtischen Handel habe. Das sei in diesem Jahr noch wichtiger, weil ohnehin schon viel weniger Menschen in den Innenstädten unterwegs seien. Das bekräftigt auch die Parfümeriekette Douglas. Der Dezember sei für sie der stärkste Monat im Jahr. Ein harter Lockdown habe also beträchtlichen Einfluss auf die Umsätze. Sollte es soweit kommen, dann plädiert HDE-Präsident St. Johanser für staatliche Hilfen. Die Unternehmen hätten schließlich keine Einnahmemöglichkeiten.
Wir gehen nicht auf die Umsatzerstattung. Es kann nicht ein Staatshaushalt Umsatz ersetzen. Das heißt, wir plädieren ganz klar dafür, dass wir gezielt und maßgerecht dann den Schaden, den Ausfallschaden kompensieren wollen.
Die Politik müsse sich nun entscheiden, welchen Weg sie gehe, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
Wir bleiben bei diesen Maßnahmen, aber das würde dann bedeuten, dass es dann tatsächlich bis zum Frühling, bis auch die Temperaturen wieder wärmer werden und die Fallzahlen deswegen zurückgehen, so bleibt, was auch teuer ist. Oder man macht eben nochmal wirklich harte Maßnahmen. Das müsste aber dann tatsächlich auch reichen, um dann von da ab dann mit geringeren Einschränkungen dann das Frühjahr zu erreichen. In jedem Fall wird uns die Pandemie, so wie sie verläuft, eben noch weitere Kosten auferlegen.
Diese Kosten betreffen sowohl wirtschaftliche Hilfen für die Einzelhändler, aber auch für die gesamte Wirtschaft. Die ist wegen des aktuellen Teil-Lockdowns noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Im Frühjahr waren ja auch die Industriebetriebe zum Teil lahmgelegt.
wird der Einzelhandel erneut geschlossen. Die Diskussion darüber läuft. Langfristig ruht die politische Hoffnung auf einem Impfstoff. Das hat Angela Merkel in ihrer Rede im Bundestag auch noch einmal deutlich gemacht. Risikogruppen und Pflegekräfte, die sollen zuerst geimpft werden. Und für die Entwicklung von Impfstoffen hat der Bund 750 Millionen Euro bereitgestellt. Welche Unternehmen wie unterstützt werden, das hat sich Caroline Born angesehen für unsere Reihe zum Hoffnungsträger Impfstoff.
Krise ist immer auch Psychologie. Wir müssen jetzt einen harten Winter überstehen und dann, so die Hoffnung, könnte in Deutschland womöglich schon Anfang kommenden Jahres ein Impfstoff zur Verfügung stehen. Der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Darauf hofft nicht nur Gesundheitsminister Jens Spahn.
Impfen ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Impfungen machen es uns möglich, mit einem Virus leben zu lernen, besser leben zu lernen.
Andere Länder wie Großbritannien oder Russland haben bereits begonnen zu impfen. Die Suche nach einem Impfstoff ist längst zu einem internationalen Wettbewerb geworden, zumindest unter den reichen Staaten. Das zeigte sich auch im Juni, als die täglichen Corona-Fallzahlen in Deutschland noch im dreistelligen Bereich lagen. Damals war es noch unklar, welches Unternehmen den ersten verfügbaren Impfstoff entwickeln wird. Wirtschaftsminister Peter Altmaier setzte im Sommer auf eine Firma aus Tübingen.
CureVac ist in dieser Entwicklung vorne mit dabei und darauf sind wir stolz.
Der CDU-Politiker kündigte den Einstieg des Bundes bei CureVac an. Der Impfstoffentwickler gehört knapp zur Hälfte Dietmar Hopp, dem Mitgründer des Softwarekonzerns SAP und Mäzen des Fußballvereins TSG Hoffenheim. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihm erklärte Altmaier, dass sich die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau mit rund 300 Millionen Euro an CureVac beteilige. Damit hält die KfW einen Anteil von etwa 20% am biopharmazeutischen Unternehmen. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass sich US-Präsident Donald Trump mit einer Übernahme der Firma den Zugriff auf einen möglichen Impfstoff sichern könnte. CureVac hatte dies im März dementiert. Aus industriepolitischer Sicht sei es wichtig, so Altmaier,
dass wir diese Schlüsselindustrien am Standort Deutschland erhalten und stärken. Und das gilt ganz besonders für die Biotechnologie und für Life Sciences.
Und Deutschland tut noch mehr, damit die Bevölkerung rasch geimpft werden kann. Der Bund fördert heimische Impfstoffhersteller. CureVac erhält dadurch einen Zuschuss von 252 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Sonderprogramm Impfstoffentwicklung. Für insgesamt 750 Millionen Euro konnten sich Unternehmen aus Deutschland bewerben. Neben CureVac erhält das Mainzer Unternehmen BioNTech rund 375 Millionen Euro. BioNTech arbeitet mit dem US-Konzern Pfizer zusammen. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau der Produktionsanlagen fließen. Daneben stellt der Bund dem Dessauer Unternehmen IDT Biologica 114 Millionen Euro bereit. Mitte September berichtete Forschungsministerin Anja Karliczek bei einer Pressekonferenz von intensiven Gesprächen mit den drei Unternehmen.
Dabei hatten wir übrigens auch immer im Blick, dass ein angemessener Anteil der Produktion eines zugelassenen Impfstoffes für die bedarfsgerechte Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht werden soll.
Die abschließenden Gespräche habe das Gesundheitsministerium geführt, so Karliczek weiter. Woraufhin Spahn verkündete, dass Deutschland rund 40 Millionen Dosen aus den Verträgen im Rahmen dieser Förderung erhalte, im Gegenzug für die Forschungsförderung an die drei Unternehmen. Das entspricht genau der Menge, die benötigt wird, um jenen 20 Millionen Menschen den Impfstoff zweimal zu verabreichen, die im weitesten Sinne als gefährdet gelten oder besonders wichtig für die Versorgung der Menschen sind. In der EU-Impfstrategie ist allerdings vereinbart, dass die Mitgliedstaaten keine separaten Verhandlungen mit den Pharmakonzernen führen dürfen. Dass die reichen Länder den Markt leer kaufen, war eigentlich nicht geplant. Die Initiative COVAX wollte den Schulterschluss aller Länder bewirken, damit künftige Impfstoffe fair verteilt werden. Doch viele Länder fahren zweigleisig und verhandeln bilateral, um dem eigenen Land Vorverträge zu sichern. Deutschland fährt sogar dreigleisig, denn die EU-Kommission hat mit mehreren großen Herstellern Vorverträge abgeschlossen. Den 27 EU-Mitgliedstaaten könnten dadurch bis zu 2 Milliarden Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. Doch klar ist, beherrschbar wird die Pandemie nur sein, wenn die Länder den Impfstoff global verteilen.
Caroline Born über die Impfstrategie der Bundesregierung. Und die hat nun auch erläutert, wer wann FFP2-Masken bekommt. 27 Millionen Menschen zählen zur Risikogruppe und sie bekommen ab kommenden Dienstag zunächst 3 Masken in Apotheken gegen Vorlage des Personalausweises. Mehr dazu dann in den Informationen am Abend. Die Pandemie hat einiges auf den Kopf gestellt. Mehr Homeoffice, weniger Straßenverkehr, weniger Produktion. Und das wirkt sich auch auf den CO2-Ausstoß aus. Wie es ganz grundsätzlich um die Klimaziele steht. Dazu hat die UNO einen neuen Bericht vorgestellt. Georg Ehring kennt das Ergebnis. Herr Ehring, wie weit sind denn die Staaten vom 1,5-Grad-Ziel entfernt?
Die sind noch meilenweit vom 1,5-Grad-Ziel entfernt. Wenn alle Staaten ihre Zusagen im Klimaschutz umsetzen, die sie bisher gemacht haben, dann sind wir auf Kurs für eine Erwärmung um 3,2 Grad. Und wenn wir diese Ziele erhöhen, dann könnten wir unter 2 Grad kommen. Das 1,5-Grad-Ziel ist in ganz, ganz weiter Entfernung. Im Jahr 2015 hat es Emissionen gegeben in einer Größe wie noch nie. 59 Milliarden Tonnen, der größte Teil davon aus 4 Staaten, mehr als die Hälfte aus China, den USA, der Europäischen Union, wo Großbritannien noch dazugerechnet wird, und aus Indien. Aber immerhin, das Wachstum wird langsamer. In Entwicklungsländern und Schwellenländern wachsen die Emissionen noch, in den Industrieländern sinken sie inzwischen. Das müsste sich aber ganz, ganz drastisch beschleunigen, um die Klimaziele zu erreichen.
Und es gab ja einen Corona-Knick in diesem Jahr, weniger Flüge, weniger Produktion. Der fällt jetzt aber nicht so sehr ins Gewicht.
Ja, dieser Corona-Knick ist auf den ersten Blick durchaus beeindruckend. Die CO2-Emissionen gehen in diesem Jahr voraussichtlich um 7% zurück. Doch das UN-Umweltprogramm hat ausgerechnet, wie stark sich das auswirkt auf die Erwärmung. Und wenn man mal als Datum 2050 nimmt, dann ist die errechnete Erwärmung durch dieses Jahr 2020 gerade mal um 0,01 Grad geringer. Trotzdem sieht das UN-Umweltprogramm durchaus Chancen durch die Corona-Krise, und zwar durch die Erholungsprogramme nach der Krise. Wenn die stark auf Klimaschutz setzen, dann könnte die Erwärmung niedriger ausfallen. Dann könnten nämlich die Emissionen um 25% niedriger ausfallen, als sie es sonst würden. Und das würde die Welt durchaus Kurs auf unter 2 Grad nehmen, aber auf das 1,5-Grad-Ziel noch lange nicht. Nötig wären dafür direkte Subventionen für emissionsfreie Techniken, wie zum Beispiel Windkraft und Solarenergie, Elektroautos und so weiter, in großem Umfang. Abschied von Subventionen für fossile Energieträger, keine neuen Kohlekraftwerke und eine Wiederaufforstung im großen Stil.
Das sind also so Vorschläge, die die UNO macht. Ein Puzzlestein ist ja auch ein CO2-Preis weltweit organisiert. Und eine neue Studie beschreibt jetzt, wie das gehen könnte mit einer fairen Lastenverteilung. Wie denn?
Ja, die faire Lastenverteilung, die wird so definiert, dass die Wohlstandseinbußen in allen Staaten durch einen CO2-Preis gleichmäßig verteilt werden. Und da kommen dann drastisch unterschiedliche Preise raus. In einem Beispiel für das Jahr 2013 wurde errechnet, die Tonne CO2, wenn sie in Indien 19 Dollar kosten würde, müsste es in Europa 2500 Dollar für die Tonne CO2 sein. Wenn der Preis überall gleich sein sollte, was ja aus wirtschaftlicher Produktionssicht durchaus Sinn macht, dann wären Transferzahlungen von der ersten in die dritte Welt fällig in einer Größenordnung von über 4.000 Milliarden US-Dollar, allerdings im ganzen Jahrhundert. Das ist ein theoretisches Modell erstmal, aber der Ausgleich von solchen Unterschieden ist auch durchaus Thema bei Klimaverhandlungen. Wenn es um Schadensersatz geht und um Hilfe für die dritte Welt, da ist die Rede von 100 Milliarden US-Dollar jährlich, die da zusammenkommen sollen.
Wir reden jetzt vor allem über CO2, aber eigentlich geht es ja bei einer nachhaltigen Wirtschaftsweise um noch viel mehr, um die Landnutzung zum Beispiel, um Zugang zu Trinkwasser. Findet das in solchen Klimauntersuchungen eigentlich auch seinen Platz?
Ja, das findet durchaus auch seinen Platz, in diesen beiden Studien nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel die Sustainable Development Goals, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, wo Geschlechtergerechtigkeit, Ende des Hungers, sauberes Wasser und Klima zusammengenommen werden. Und da ergibt sich dann oft ein Spannungsverhältnis. Beispielsweise, wenn alle Menschen satt werden sollen, muss die Landwirtschaft ausgedehnt werden. Das geht aber unter Umständen auf Kosten des Regenwalds, was dem Klima dann wieder schadet.
Georg Ehring war das über die Klimaziele und wie sie erreicht werden könnten. Und dazu gehört auch die EU-Kommission, die hat einen Plan für eine Verkehrswende bis 2050 vorgelegt. Und was die beinhaltet, das weiß Paul Vorreiter.
Bis 2030 sollen mindestens 30 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge in der EU auf die Straße kommen. Der Termin scheint passend gewählt, wie Kommissionsvize Timmermans erläuterte. Ich glaube, dass das, was ich und die Verkehrskommissarin heute vorstellen, überaus bedeutend ist für die Zukunft unseres Kontinents und dringend bedeutsam für die Debatte beim EU-Gipfel diese Woche über das 55% Einsparziel für 2030. Denn um das strengere Klimaziel zu erreichen, müssten die Emissionen des Transportsektors klar nach unten gehen, sagte Timmermans. Der Verkehrsbereich sei schließlich für fast 30% der Kohlendioxidemissionen in der EU verantwortlich. Klappen soll das, indem Alternativen zum Auto gestärkt werden. Die Strategie sieht vor, bis 2030 den Verkehr mit Hochgeschwindigkeitszügen zu verdoppeln. In 2030, so die Vision der Kommission, soll automatisiertes Fahren im großen Stil möglich sein. Und Bürger sollen leichter von einem Verkehrsmittel aufs andere umsteigen können. Bis 2035 rechnet die Kommission mit der Marktreife von emissionsfreien Flugzeugen und 2050 schließlich sollen fast alle Autos, Vans, Busse und neue Lastwagen emissionsfrei fahren und sich der Frachtverkehr auf der Schiene verdoppeln. Was sich nach viel anhört, ist es gar nicht, meint die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Sie hält das Ziel der 30 Millionen emissionsfreien Fahrzeuge bis 2030 für zu niedrig gesteckt. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kritisierte hingegen unter anderem, dass der Plan wenig Neues bringe und eine Strategie zum autonomen Fahren darin fehle.
Wer seinen eigenen CO2-Fußabdruck minimieren möchte, der fährt mit dem Zug. Die Deutsche Bahn, die hält auch in der Pandemie ihr Angebot aufrecht. Doch das kostet, denn die Züge, die sind überhaupt nicht ausgelastet im Moment. Die Bahn rechnet mit einem Milliardenloch für dieses Jahr und der Bund steht bereit, Mittel zuzuschießen. Doch ob die EU-Kommission diese Hilfen genehmigt, das ist noch keine ausgemachte Sache. Die Finanzlage der Bahn beschäftigt auch den Aufsichtsrat, der heute zusammengekommen ist. Und Sebastian Engelbrecht beobachtet das für uns. Wie steht es denn finanziell um die Bahn?
Nach Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums reißt die Corona-Pandemie in die Bilanz der Deutschen Bahn ein Loch von bis zu 13,5 Milliarden Euro. Und allein in diesem Jahr beläuft sich das Defizit durch die Pandemie auf 5,6 Milliarden Euro. Und unabhängig davon ist das Unternehmen auch noch mit 32 Milliarden Euro verschuldet. Wie Sie sagten, Frau Fröndrich, unklar ist bis heute, ob die EU-Kommission die von der Bundesregierung angekündigte Finanzspritze von 5 Milliarden Euro für dieses Jahr überhaupt genehmigen wird. Es handelt sich ja um Hilfen für einen ehemaligen Monopolisten im Bahnverkehr, also um die Privilegierung eines Wettbewerbers. Zur finanziellen Situation hat mir der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel, der selber Mitglied auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn ist, vor wenigen Minuten direkt im Anschluss an die Sitzung Folgendes gesagt.
Die Finanzlage ist sehr angespannt, die wirtschaftliche Lage katastrophal. Die Bahn wird mit mehr als 3 Milliarden Euro Verlust in diesem Jahr abschließen und die Gegensteuerung ist also dringend notwendig.
Und die Führung der Bahn will nun offenbar auch ihren Teil beitragen, um die Finanzsituation etwas zu entspannen. Die Zahlung von Boni soll im Jahr 2021 wegfallen, also für die Führungsetage. Dadurch sollen 300 Millionen Euro gespart werden und zudem soll auch die Dividende wegfallen, die die Bahn als Aktiengesellschaft im Bundesbesitz dem Bund schuldet. Und dadurch sollen 650 Millionen Euro eingespart werden.
Also sehr angespannte finanzielle Lage. Die Bahn will trotzdem weiter wachsen oder will weiter wachsen. Und bleibt es denn trotz allem bei dieser Strategie?
Ja, die Deutsche Bahn hat sich vor der Pandemie sehr anspruchsvolle Wachstumsziele gesetzt. 2019 hat sich das Unternehmen vorgenommen, die Zahl der Reisenden im Fernverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Und ob dieses Ziel zu halten ist, darüber gehen natürlich auch im Aufsichtsrat der Bahn die Meinungen auseinander. Klaus-Dieter Hommel, der schon zitierte Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, der auch Mitglied im Aufsichtsrat ist, sagt, das Ziel sei nicht mehr realistisch. Er will eine neue Konzernstrategie und plädiert für neue Geschäftsmodelle. Und dagegen aber betont Martin Seiler im Vorstand der Bahn, zuständig für Personal und Recht, dass es sich um eine langfristige Strategie handelt. Und Herr Seiler hat Folgendes gesagt.
Teil unserer Strategie und der starken Schiene ist ja tatsächlich zu wachsen und Teil der Mobilitäts- und Verkehrswende zu sein. Und wenn Sie sich die Wachstumsraten angucken vor der Krise, dann ist das genau der richtige Weg.
Die starke Schiene, so nennt sich die aktuelle Strategie der Deutschen Bahn. Das Unternehmen will sich strategisch darauf konzentrieren, die Eisenbahn in Deutschland zu stärken und nicht anderswo und speziell in Deutschland eben so stark zu wachsen, wie sich das Unternehmen vorgenommen hat. Und ob es dabei nun bleiben kann, trotz Corona, bei dieser sehr ehrgeizigen Strategie, das wird sich noch zeigen.
Sebastian Engelbrecht war das über die Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn. Wenn neue Gesetze geschrieben werden, dann gibt es vorab jede Menge Gespräche dazu. Und Lobbyverbände versuchen, Einfluss zu nehmen. Wie groß ist der Einfluss der Finanzbranche? Das hat sich der Verein Finanzwende angesehen und das Fazit kennt Mischa Erhardt.
1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Budget von rund 200 Millionen Euro im Jahr. Auf diese Zahlen kommt die Bürgerbewegung Finanzwende in ihrer Studie mit dem Titel Ungleiches Terrain.
Wir können feststellen, dass bei Stellungnahmen zu ersten Entwürfen von Gesetzen das Kräfteverhältnis 9:1 ist, also 9 Beiträge von der Finanzlobby und nur ein Beitrag von zivilgesellschaftlichen unabhängigen Akteuren. Und wir müssen davon ausgehen, dass bei den Aktivitäten, die wir gar nicht so dokumentiert sehen, das Verhältnis vielleicht sogar noch ungünstiger ist.
Sagt Gerhard Schick, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und nun Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Einfluss sucht die Finanzbranche in Berlin demnach auf verschiedenen Wegen. Durch Branchenverbände wie Banken, Sparkassen oder den Versicherungsverband. Oder durch feste Konzernrepräsentanzen in Berlin, wie sie etwa die Deutsche, die Commerzbank oder auch die Allianz unterhalten. Und dann gibt es auch noch zahlreiche Kommunikationsagenturen oder Rechtsanwaltskanzleien, die die Interessen der Finanzindustrie versuchen geltend zu machen.
Diese Schieflage ist gefährlich, weil sie sorgt dafür, dass Gesetze entstehen, die gut für die Finanzbranche sind und schlecht für den Rest der Gesellschaft. Und deswegen braucht es dringend ein Gegengewicht zu diesen über 1500 Mitarbeitenden in der Finanzbranche.
Dabei ist die Schätzung von 1500 Interessenvertretern der Finanzbranche in Berlin eine Mindestannahme. Exakte Daten oder ein Melderegister gibt es noch nicht. Für mehr Transparenz soll künftig ein neues Gesetz sorgen. Das sieht vor, dass Lobbyvertreter sich künftig unter bestimmten Voraussetzungen registrieren müssen, mindestens mit Name, Anschrift und Angaben zum Auftraggeber. Grundsätzlich sei es wichtig und richtig, dass sich Abgeordnete mit den Interessen und Argumenten aus Wirtschaft und Gesellschaft in Gesetzgebungsverfahren auseinandersetzen, meint der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Florian Tonka.
Den Abgeordneten fliegt ja die Erkenntnis auch nicht einfach im Traum irgendwie in den Kopf, sondern man muss sich mit Argumenten auseinandersetzen.
Allerdings mit einer Einschränkung.
Es gibt natürlich auch Formen von Lobbyismus, die vielleicht weniger legitim sind. Zum Beispiel, wenn der Abgeordnete irgendeinen persönlichen Vorteil davon hat, dass er ein bestimmtes Argument vertritt und verfolgt.
Sagt der FDP-Abgeordnete Florian Tonka über den Umgang mit Lobbyisten in der Finanzbranche. Und bei der bleiben wir noch und schalten jetzt zu Claudia Werle an die Frankfurter Börse. Frau Werle, im Oktober wurde wieder mehr exportiert als im September, aber alles noch unter dem Vorjahresniveau. Was macht denn der Leitindex DAX daraus?
Die Zahlen zeigen, es liegt noch ein ziemlich weiter Weg vor uns. Aber der DAX, davon ganz unabhängig, ist deutlich im Plus. Er steigt um 0,5% auf jetzt 13.351. Punkte. Das hängt einfach mit der Aussicht auf weitere Corona-Impfstoffe zusammen und damit verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass weitere Beschränkungen bald der Vergangenheit angehören werden. So zumindest die Hoffnung. An den US-Börsen hat es gestern neue Rekordstände gegeben. Die Aussicht auf ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat nicht nur amerikanische Anleger gefreut. Und der MDAX heute übrigens hier bei uns, der ist erstmals über 29.800 Punkte gestiegen.
Schauen wir auf einzelne Unternehmensnachrichten, Briefe, die mit der Deutschen Post verschickt werden, die können künftig auch per App frankiert werden.
Man muss sich das so vorstellen, dass Kunden das passende Porto auswählen und dann digital bezahlen. Sie erhalten einen Code, den sie dann handschriftlich auf die Postkarte oder auf den Brief schreiben müssen und dann geht's ab in den Briefkasten. Gut, die Post verspricht sich dafür natürlich weniger Warteschlangen. Unterm Strich sollen Kosten gespart werden. Die Aktien heute dennoch 0,5% im Minus.
Und die Deutsche Bank, die verschärft ihr Sparziel. Wie genau?
Sie hat zusätzliche Einsparmöglichkeiten ausfindig gemacht. Homeoffice und Videokonferenzen sollen auch nach der Pandemie bleiben. Das heißt nämlich weniger Reisekosten, das bedeutet auch kleinere Büroräume. Die Bank zieht sich auch aus einigen Geschäftsfeldern zurück. Das Investmentbanking soll kleiner werden, es soll weniger Vollzeitstellen geben. Aktien der Deutschen Bank geben dennoch mehr als 1% nach. Interessant auch noch ein kurzer Blick auf VW. Die Aufsichtsratssitzung ist von auf heute vorverlegt worden. Da geht es um den Machtkampf zwischen Betriebsrat und dem VW-Chef Herbert Diess. Möglicherweise geht es jetzt um den Zuschnitt der Besetzung von Vorstandsposten. Ob der Vertrag von Vorstandschef Diess vorzeitig verlängert wird, ist auch noch offen. VW-Aktien heute mehr als 2% im Plus.
Gehen wir noch in die USA. Mehrere Bundesstaaten wollen Facebook verklagen. Worum geht's?
Der Vorwurf unfairer Wettbewerb. Es geht um die Übernahme des Fotodienstes Instagram und des Chatdienstes WhatsApp. Die Nutzer würden da mehr und mehr um Alternativen gebracht, heißt es. Damals bei der Übernahme, also Instagram 2012 und WhatsApp 2014, da löste das keinen Widerspruch aus. Im Laufe der Zeit ist halt mehr technisch möglich als ursprünglich gedacht.
Schauen wir noch auf Euroanleihen und Gold.
Der Euro ist schwächer geworden, kostet 1,2075 $. Die Umlaufrendite von -0,59 auf -0,6% gesunken. Und die Feinunze Gold wird mit $1,847,83 $ gehandelt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten um 5:30. Anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.